Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
14. Juli 2001, ein Radfahrer findet in der Nähe der Autobahnabfahrt Ilz gegen 8.15 Uhr eine männliche Leiche. Schnell steht fest, dass der Mann regelrecht hingerichtet worden war. Ein Kopfschuss aus nächster Nähe war sofort tödlich. Das war vor mehr als 20 Jahren. Erst jetzt, im Jahr 2023, kam es zum jüngsten Prozess in diesem Fall. Herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees und ich freue mich, heute zum Delikt-Staffelfinale von Staffel 6 Hans Breitecker zu begrüßen. Servus Hans, schön, dass
Servus.
Du da bist.
Servus David.
Ja, ein paar Ankündigungen noch, bevor wir loslegen. Staffel 6 ist mit dem Erscheinen dieser Folge vollständig. Dann werden wir ein paar Wochen Pause machen, obwohl eigentlich nicht. Wir nehmen ja weitere Folgen auf, hoffentlich, oder? Hast du noch ein paar Fälle?
Ja, genug.
Sehr gut, ja. Also, wie gewohnt, sowohl hier in der Steiermark und in Kärnten werden wir euch wieder mit neuen Fällen oder alten Fällen versorgen. Aber es werden eben ein paar Wochen keine Folgen hier erscheinen. Mit einer Ausnahme von der Delikt Live-Show, die kommenden Samstag, also wenn diese Folge erscheint, der kommende Samstag am 13. Mai im Grazer Schauspielhaus im Rahmen des Podcast-Festivals der Kleinen Zeitung stattfindet. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert diesen Podcast gerne, um auch diese Folge nicht zu verpassen. Und für den Herbst werden wir uns dann wieder was Besonderes überlegen, aber dazu sage ich jetzt nicht zu viel, da gibt es dann mehr dazu in Staffel 7. Ja, Hans, Italiener mit Schuss in Kopf hingerichtet, hat die Kleine Zeitung am Tag nach dem Mord getitelt. Am Samstag, dem 14. Juli 2001, gegen 8.15 Uhr hat ein Radfahrer die Leiche entdeckt auf einem Feldweg, den eigentlich nur Anrainer benutzen, in der Nähe von der Autobahnabfahrt Ilz auf der A2. Auf dem Rücken bekleidet mit Jeans und einem blauen Hemd. Ansonsten war weit und breit nichts. Kein Fahrzeug, keine Spuren, nur eine kleine Blutlache, stand in dem Artikel. Vom Täter oder den Tätern fehlte dann noch jeder Spur, aber man konnte schnell einiges über das Opfer sagen. Warum war das so?
Das Opfer hat die Ausweispapiere bei sich getragen. Seine Geldbörse hat man gefunden, den Führerschein hat man gefunden und den Reisepass. Und es stand rasch fest, dass es sich um den Italiener Gian Maria Vitali handelte.
Gian Maria Vitali, eben, er hatte seine Dokumente bei sich, Reisepass, Führerschein, Geldtasche samt Inhalt. Und bei der Obduktion der Leiche stellte sich aber heraus, dass er nicht, wie eingangs erwähnt, nur erschossen wurde, sondern auch ein Messer in den Rücken gestochen bekommen hat.
Ja, es konnte nicht nur die, wie du schon gesagt hast, die Identität rasch geklärt werden, sondern auch der Tatablauf, und der ist dann durch die Obduktion untermauert worden. Der Gian Maria Vitali, 47 Jahre alt, wohnhaft in Norditalien, hat dort campiert mit seinen Tätern. Das hat es dann Aussagen gegeben. Man hat ja das Trio gesehen am Vortag schon, wie es dort angehalten haben und bis dort dann Rastpause eingelegt haben. So hat es ausgesehen. Der Mann, der Vitali, musste sich dann hinknien, durfte zuerst noch eine Zigarette rauchen, dann musste er sich hinknien. Und einer der Täter hat in ein Stilett einen ähnlichen Gegenstand in den Rücken gerammt. Da war er bewegungsunfähig. Das hat die Obduktion bestätigt. Danach hat man ihn den Kopfschuss verpasst. Mhm. Und dieser Zigarettenstummel, der übrig geblieben ist, den haben wir ja dann sichergestellt, und auch das Projektil ist daneben gelegen, das ist dann als Beweisstück abgelegt worden.
Also das ist keine Übertreibung, wenn man hier von einer regelrechten Hinrichtung schreibt?
Nein, man hat ihn zuerst betäubt, er war bewegungsunfähig und dann in den Kopfschuss verpasst.
Die Ermittler schlossen einen Raubmord aus, das Geld war ja noch da und auch die Ausweispapiere, deswegen hat man auch nicht an einen Profikiller geglaubt, weil der hätte wohl die Identität von dem Gian Maria Vitali besser verschleiert, beziehungsweise überhaupt versucht, sie zu verschleiern, was hier aber nicht der Fall war. Also in welche Richtung wurde dann ermittelt?
Naja, es ist schon Richtung italienische Mafia gegangen am Anfang, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und zwar Gian Maria Vidali war ja kein unbeschriebenes Blatt.
Ja.
Man hat ermittelt gegen ihn in seiner Heimat, weil es einen Überfall gegeben hat. Er war für ein Textilunternehmen unterwegs, immer mit LKW, und diese Ladung wurde geraubt und da hat man ihn in Verbindung gebracht als Tippgeber. Die Spur führte damals zur neapolitanischen Mafia. Das hat sich aber dann nicht bestätigen lassen. Der Vital ist aber von seinem Arbeitgeber entlassen worden.
Wegen diesem Verdacht. Aufgrund
dieses Vorfalles. Mhm. Ja, und das war die erste Spur, die man mal verfolgt hat. Mhm. Das hat sich aber nicht konkretisieren lassen. Und parallel dazu hat man dann festgestellt, dass er ja eine Freundin in der Slowakei hat und dass da eine sehr hohe Lebensversicherung gibt oder gegeben hat. Und dass die Begünstigte, die Tochter dieser slowakischen Freundin und die slowakische Freundin selber auch war. Mhm. Da wurden die Modalitäten unmittelbar vor seinem Tod noch verändert. Das war dann die erste Spur in die Slowakei. Die italienische Spur hat man relativ bald fallen gelassen. Und, man hat halt versucht, nähere Informationen aus der Slowakei zu bekommen. Es ist nicht gelungen und so ist dieser Fall dann einmal zu den Akten gelegt worden.
In Italien hat man ja auch seine Familie befragt und die haben eigentlich auch alle sich das nicht erklären können. Dann war es eigentlich, es gab diesen Anfangsverdacht, aber es wurde dann trotzdem relativ ruhig in diesem Fall. Und du hast 3 Jahre nach der Tat einen Artikel über den Stand der Ermittlungen geschrieben und daraus lese ich kurz vor. Wie er in die Oststeiermark gekommen ist, konnte bis heute nicht festgestellt werden. Möglicherweise war er im Wagen der Täter mitgefahren. Ein Zeuge sah nämlich zur fraglichen Zeit am Tatort neben der Autobahn einen dunklen Kombi und 3 Männer. Laut Kriminalisten dürfte es sich mit ziemlicher Sicherheit um das Opfer und seine beiden Mörder gehandelt haben. Was haben die Ermittler mit dieser Information gemacht und wie ging man weiter vor in dem Fall? Es war ja noch nicht der Durchbruch.
Naja, man hat versucht 2004 und auch später 2008 noch einmal, man hat ja versucht immer wieder den Fall neu aufzurollen mit dieser heißen Spur in die Slowakei. Das war schon eine ziemlich konkrete Spur, ich würde es als heiße Spur bezeichnen. Aber es ist immer, das Ganze ist daran gescheitert, weil man einfach keine Aussagen gehabt hat aus der Slowakei und man eigentlich auch keine Namen der Täter gehabt hat. Mhm. Das hat sich einfach nicht ermitteln lassen, wer könnte ihn erschossen haben. Man hat zwar gesagt, ja, das geht in Richtung seiner Freundin, weil da hat es ja dann in späterer Folge noch eine andere Geschichte gegeben, die bekannt geworden ist, allerdings auch passiert vor dem Tod von Vitali, der wollte sich eine Wohnung kaufen und hat dafür seine Freundin bezahlt, die hätte das erledigen sollen.
Mhm.
Das hat die stattgefunden, hat die Wohnung ja nicht bekommen, sie hat aber das Geld kassiert.
Ja.
Weil Vitali selber hätte sich in der Slowakei keine Wohnung kaufen können, also wollte er das über seine Freundin abwickeln.
Mhm.
Und der die Wohnung verkauft, laut seiner Freundin verkauft hätte, war eben einer der späteren Hauptverdächtigen, ihr Ex-Schwager.
Mhm.
Aber dazu ist es, wie gesagt, nicht gekommen. Danach hat der Vitali, oder das war der Grund, warum der Vitali in Bratislava Betrugsanzeige gegen seine Freundin erstattet hat. Er hat aber einige Tage später diese Anzeige wieder zurückgezogen.
Und warum, weiß man nicht?
Naja, er hat das so begründet, dass er eifersüchtig war und ihr eigentlich nur Schaden zufügen wollte. Mhm. Das war seine Begründung, so in etwa. Aber in Wahrheit dürfte er tatsächlich verliebt gewesen sein in diese Frau.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass die Situation damals das Bild ergeben hat, dass Gian Maria Vitali in seine slowakische Freundin sehr verliebt war, sehr naiv war und aus dieser naiven Liebe einfach viele eher finanziellen Verpflichtungen ihr gegenüber eingegangen ist, die nicht unbedingt zu seinem Vorteil waren.
So ist es.
Dann gehen wir weiter ins Jahr 2008. 2008 hast du dann geschrieben, Polizei rollt alten Mordfall neu auf. Da ging es um Cold Case Ermittlungen. Warum hat man damals diesen Fall neu aufgerollt?
Ja, man hat das Cold Case Management in der Zwischenzeit eingerichtet im Bundeskriminalamt und das hat man auch versucht in den Landeskriminalämtern oder damals noch Kriminalabteilungen und Kriminalpolizeidienststellen bei der Bundespolizei. Und da hat man immer wieder versucht, alte Fälle war nicht der einzige Fall, den man begonnen hat, neu zu ermitteln. Mhm. Aber mit der alten Sachlage, mit den alten Akten, man hat nicht mehr Informationen gehabt 2009, als man 2004 schon gehabt hat, ja, und teilweise auch 2001 schon gehabt hat.
Aber eben vielleicht mit einem frischen Blick auf die Dinge, mit antwortlichen
Ermittlern. Ja, es waren andere Beamte. Ja. Es ist immer bei Cold Case so, dass das andere Beamte machen, nicht die, die Aktenführer waren oder mit den Ermittlungen ursprünglich befasst waren, sondern eine andere Gruppe, die kann natürlich aus der Kollegenschaft kommen, aus der unmittelbaren Mordgruppe, aber andere Leute, die nicht befasst waren damit. Und so ist das ist der Sinn und Zweck einer Cold Case Ermittlung. Die schauen sich das dann an, um vielleicht aus dem ganzen Akt neue Anhaltspunkte zu finden, neue Ermittlungsansätze zu finden. Das war in dem Fall aber nicht so.
Aber es gab dann den richtigen Durchbruch oder zumindest hat sich der dann begonnen abzuzeichnen, 2016, nämlich in einem slowakischen Gefängnis. Was war da?
Ja, da hat ein afghanischer Drogendealer ausgesagt, er weiß von einem Mord, der in Österreich verübt worden ist und er kennt die Täter und hat Namen genannt. Mhm. Und da war der Name des Ex-Schwagers, der Freundin von Gian Maria Vitali dabei. Aber der hat nicht gewusst, wer umgebracht worden ist. Mhm. Dieser Zeuge hat nur gesagt, es geht um einen Mord in Österreich. Und hat zwei oder drei Namen genannt von Männern, die diese Tat ausgeführt haben.
Ja.
Jetzt hat man nicht gewusst, wo soll man ansetzen. Jetzt die Österreicher, die Slowaken haben das nach Österreich geschickt und die österreichischen Kriminalisten haben alles durchgeforstet, auch Mordermittel im Landeskriminalamt Steiermark. Und so ist man auf den ungeklärten Mordfall Gian Maria Vitali gekommen. Und wie man dann die Zusammenhänge gesehen hat, Ex-Schwager von jener Frau, von der Ludmilla B., die Ex-Freundin oder die Freundin von Gian Maria Vitali war, hat man natürlich einen Zusammenhang hergestellt und dann hat man die Ermittlungen aufgenommen und so ist der ganze Fall neu ins Rollen gekommen.
Es gab dann tatsächlich auch eine Mordanklage, eben nach dieser Aussage von dem Afghanen, der in diesem Fall einiges an Staub aufgewirbelt hat. Und es kam dann auch zum Prozess in Österreich. Was wurde denn damals den Verdächtigen vorgeworfen eigentlich? Was hat die Staatsanwaltschaft dafür ein Bild gezeichnet? Wie haben die diesen Mord erklärt?
Den Mord haben so erklärt, wie ihn die Kriminalisten ermittelt haben. Es war für die Anklage dann ziemlich eindeutig, dass ein Komplott geschmiedet worden ist, dass Gian Maria Vitali beseitigt werden sollte aus Habgier oder beseitigt wurde aus Habgier. Hauptverdächtige, die Ludmilla B., davon ist man ausgegangen. Sie hat den Mord in Auftrag gegeben, das war die Annahme, das steht ja auch in der Anklage so.
Ja.
Sie soll ihren Ex-Schwager, den Michael B., beauftragt haben mit diesem Mord und unmittelbar dabei gewesen sein soll der Miroslav D. Also diese beiden Männer, der Miroslav D. und der Michael B., sollen den Mord begangen haben.
Ja.
Und dann gibt es noch einen, damit man sie auskennt, der Igor P., mit Horten P. geschrieben, auch ein Slowake, ein Mann, der im Rollstuhl sitzt. Der hat sein Auto zur Verfügung gestellt und der hat die Tatwaffe zur Verfügung gestellt.
Mhm.
Mit dem Wagen vom Igor B. sind der Miroslav D. und der Michael B. laut Anklage, laut Erhebungen, nach Wien gefahren zum Südbahnhof und haben dort den Gian Maria Vitali erwartet. Der Vitali war unterwegs mit dem Zug.
Mhm.
Der hat in Wien am Südbahnhof umsteigen müssen, er wollte weiterfahren nach Italien. Da hat man dann ja auch eine Zugfahrkarte, die hat man nach seinem Tod dann ja gefunden in seiner Tasche. Dann hat man ja gewusst, dass der auf dem Weg nach Italien war. Ja, und da dürften sie ihn überredet haben, oder laut Staatsanwaltschaft war das so, dass er ins Auto einsteigt und mit ihnen mitfährt.
Ja, man muss dazu sagen, er muss die drei ja, also zumindest den Schwager seiner Freundin damals und die anderen beiden wahrscheinlich auch gekannt haben.
Ob er die anderen beiden gekannt hat, weiß ich nicht, aber den Schwager hat er sicher gekannt.
Ja.
Ich habe mit der Anwältin von Miroslav D. gesprochen, die sagt, nie und nimmer wird er zu den beiden Männern ins Auto gestiegen. Mhm. Das müssen Italiener gewesen sein. Wenn sie den Mord in Auftrag gegeben hat, dann bei italienischen Killern. Aber das ist die Annahme von der Strafverteidigerin des Miroslav D. Dann das andere haben wir schon geschildert. Sie sind von der Autobahn abgefahren, sind am Feldweg stehen geblieben, haben dort eine Rast eingelegt. Sie wollten vermutlich übernachten, das dürfte der Vorwand gewesen sein. Ja, und dann eben der geschilderte Tatablauf.
Also die Version der Staatsanwaltschaft damals oder die Vermutung war eben, dass Ludmilla B. diese Tat in Auftrag gegeben hätte und umgesetzt oder ausgeführt worden soll sie sein von Miroslav D. und dem Schwager, Ex-Schwager von Ludmilla B., Michael B. und dieser Igor P. soll sein Fahrzeug für die Tat und die Tatwaffe zur Verfügung gestellt haben. Jetzt hat man diese vier Namen. Wie ging es dann weiter?
Ja, es sind aufgrund der Ermittlungen dann vier Haftbefehle erlassen worden und es kam auch zu vier Festnahmen. Allerdings wurden dann Ludmilla B., der Michael B. und der Igor P., die in Grünau verhaftet worden sind, wieder freigelassen werden. Aus formalen Gründen, so hat die Justiz in der Slowakei das begründet. Ob das jetzt ein Vorwand war oder keiner war, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der Miroslav D. ist im Bereich Bratislava verhaftet worden und ist dann auch an Österreich ausgeliefert worden. So, die anderen drei waren vorerst auf freien Fuß. Als diese Formalitäten dann, um die es da gegangen ist, die zur Enthaftung der drei geführt haben, erledigt waren, war aber der Igor P. nicht mehr vorhanden, der war nicht mehr in der Slowakei. Da waren nur mehr die Ludmilla P. und der Michael P., die sind dann dort festgenommen worden, sind in Auslieferungshaft genommen worden. Das hat sich dann hingezogen bis voriges Jahr. Das ist sogar beim Europäischen Gerichtshof gelandet, der Fall. Der hat dann zugestimmt, dass die Auslieferung sehr wohl möglich ist, aber die beiden Beschuldigten und auch, muss man dazu sagen, die slowakische Justiz haben die Auslieferung massiv behindert und letztendlich mussten sie dann aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes zustimmen. Jahre vorher ist aber der Igor P. dann von den Ungarn verhaftet worden, von der ungarischen Polizei, und ist an Österreich ausgeliefert worden. Darum hat es ja schon Jahre vorher dann Urteile gegeben. 2019 ist der Miroslav D. und der Igor P. in Graz vor einem Schulgericht gestanden und sind beide schuldig gesprochen worden. Igor P. zu 17 Jahren und der Miroslav D. hat 18 Jahre wegen Mordes bekommen.
Also die zwei wurden für diese Tat verurteilt? Aber laut Anklage waren ja eben noch weitere zwei, nämlich die Ludmilla B. und Michael B.
Ja, verurteilt wegen Mordes, verurteilt worden ist der Miroslav D. und der Igor P. wegen Beihilfe.
Ja.
Und die anderen beiden befanden sich zu dem Zeitpunkt ja in der Slowakei. Die standen vor der Auslieferung, haben die Auslieferung bekämpft, habe ich schon gesagt.
Ja.
Und die slowakische Justiz hat das Ganze mitverzögert. Das kann man, glaube ich, so sehen. Und erst nachdem der Europäische Gerichtshof auch gesagt hat, die müssen ausgeliefert werden, hat man sie an die österreichische Justiz übergeben.
Ja.
Und das war eben,
das ist nicht lange her.
Voriges Jahr war das im Sommer.
Ja, das war vorigen Sommer, da hast du darüber geschrieben und der Prozess hat erst vor einigen Monaten, also der ist erst im Jahr 2023 dann losgegangen. Ich habe mich da auch am Tag vom Prozessauftakt in den Verhandlungssaal gesetzt und unsere Kollegen Christian Benz und Alf Logmick haben auch darüber berichtet. Ich werde die Artikel zur Prozessberichterstattung dann in den Podcast-Artikel dazu hängen. Und ja, dieser Prozess hat dann einige Verhandlungstage gedauert. Was waren dann die Urteile gegen Ludmilla B. und Michael B.?
Ein Urteil hat mit einer Überraschung geändert. Ich möchte aber noch, bevor ich dann dorthin komme, ein paar Sachen noch dazu erörtern, die sehr wichtig sind. Erstens einmal ist der Prozess dann vertagt worden einmal, einige Zeit, und im April abgeschlossen worden. Und das war natürlich ein Hammer, dass die Tochter des Angeklagten Michael B. Gegen ihren Vater ausgesagt hat.
Ja.
Und zwar ist die in die Richtung gegangen, dass sie weiß, dass der Vater schuldig ist, der Vater den Mord begangen hat, aber die Ludmilla B. überhaupt damit nichts zu tun hat. Mhm. Und dadurch sind die Geschworenen schon mal verunsichert worden. Auf jeden Fall waren die Urteile dann so, dass der Michael B. 19,5 Jahre Haft bekommen hat und die Ludmilla B. ist mit 4-4 Stimmen, also 4 Ja, 4 Nein Stimmen der Geschworenen freigesprochen worden aus Mangels an Beweisen.
Und die Berufsrichter, glaube ich, waren schon am, oder zumindest gab es einige Zeichen dafür, weil normal ist das dann eine Sache von wenigen Minuten, dass dann der Freispruch auch verkündet wird. Und da gab es dann aber lange Beratungen noch darüber. Und meine Kollegen haben mir erzählt, dass das eine mögliche Erklärung dafür ist, in so einem Fall, dass man eben überlegt hätte, dieses Urteil, hätte man ja die Möglichkeit, das zu überstimmen und es zu einem neuen Prozess kommen zu lassen. Dazu ist es dann aber nicht gekommen. Das heißt, Ludmilla B. wurde freigesprochen von diesem Gericht und Michael B. zur Haft verurteilt.
Ja, dieses Verfahren ist so ausgegangen, wie man es sich nicht vorstellen hätte können. Es ist nämlich eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Einerseits hat die Anklage aufgebaut auf die Auftraggeberin, ja, mutmaßliche Auftraggeberin Ludmilla B., davon ist mir ausgegangen in der Anklage, dass sie den Mord in Auftrag gegeben hat. Die drei Männer hat man ja kein Motiv gehabt, sie hätte ein Motiv gehabt, das war die Lebensversicherung, die sie auch kassiert hat. Und diese Frau wird dann freigesprochen. Also die Hauptverdächtige wird freigesprochen und drei andere Leute, die für diese Tat kein Motiv gehabt hätten, werden verurteilt. Ja. Das ist zumindest kurios. Und ein sehr zwiespältiges Urteil, so wird sie bezeichnen.
Mhm. Glaubst du, das ist jetzt schon der juristische Abschluss dieses Falles oder könnte es da noch weitere Entwicklungen geben?
Ich glaube, dass der Michael B. hat ja nicht ausgesagt, der hat ja nichts gesagt dazu bei Gericht. Mhm. Ich glaube schon, dass wenn er sich äußern würde und wenn er sagen würde, ja, ich habe den Auftrag von ihr gekriegt, dass dann das Verfahren noch einmal aufgerollt wird, aber es ist sicher nicht einfach. Ich habe mit der Anwältin, wie gesagt, das habe ich vorhin ja schon erwähnt, von Miroslav D. gesprochen und sie sagt, sie überlegen schon eine Wiederaufnahme.
Ein Punkt, warum Michael B. verurteilt worden war, du hast das vorher erwähnt, war eben die Aussage seiner Tochter, wonach er ihr einmal gesagt haben soll, ja, er hat sich die Hände schmutzig oder blutig gemacht, so ist es an diesem ersten Prozesstag damals gesagt worden. Was auch gesagt worden ist, was wir vielleicht auch noch an dieser Stelle erwähnen sollten, ist, die Tochter von Michael B. ist in einer engen, ich glaube auch geschäftlichen Beziehung mit der anderen Angeklagten, mit der Ludmilla B. Also die ist in deren Firma beteiligt, glaube ich sogar.
Und ja, aber man kann auch das anders sehen. Es kann auch Geld im Spiel sein. Also die Geldflüsse in der Slowakei sind nicht immer so einwandfrei nachvollziehbar.
Es gab da einige Ungereimtheiten. Das ist auch im Prozess dann so rausgekommen. Ich glaube, mit einem Ermittler, der dann gar nicht zur Aussage gekommen ist, dem ja einige Leute Korruption vorgeworfen haben. Also es sind einige Fragezeichen offen in diesem Fall.
Ja, dieser Polizist spielt aus meiner Sicht eine sehr eigenartige Rolle. Ob das dann tatsächlich so war, wie die Verteidigerin von Miroslav D. das immer gesehen hat, dass der bestochen ist und dass der schlecht ermittelt hat und dass der absichtlich eine falsche Spur gelegt hat, das kann ich nicht beurteilen. Aber Faktum ist, er ist jetzt da zu Gericht nach Graz gekommen und hat ausgesagt, er spielt eine dubiose Rolle. Ein letztes Detail, auf das ich noch hinweisen möchte in diesem Fall, das auch erwähnenswert und interessant ist, es ist ein Zeuge vor dem ganzen Gerichtsverfahren bei einem Verkehrsunfall in Österreich ums Leben gekommen. Die Umstände sind sehr mysteriös und es ist nicht auszuschließen, dass man den beseitigt hat.
Ja, also ein Fall mit vielen Fragezeichen. Es bleibt einiges offen und un- oder schwer zu erklären. Wir möchten aber hier nochmal festhalten, also im Moment ist Ludmilla B. von diesen Vorwürfen freigesprochen. Bei diesem Gerichtsurteil haben eben 4 Geschworene sie für schuldig gehalten und 4 waren nicht überzeugt von ihrer Schuld. Und somit kam es eben im Zweifel für den Angeklagten oder für die Angeklagte zu ihrem Freispruch, der jetzt auch juristisch gilt. Ja, lieber Hans, wir werden verfolgen auf alle Fälle, also du, auch ich und unsere beiden Kollegen, die die Gerichtsberichterstattung machen, ob sich da noch etwas tut in diesem Fall. Wenn ja, werdet ihr davon in der kleinen Zeitung natürlich lesen. Euch, lieben Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Dabeisein bei Delikt. Und bis bald, sagt David Knees und Hans Breitegger. Ciao.
Ciao.